ARD Sounds.
Sternzeit 3141592.26. Wir befinden uns in der 8. Folge unserer Podcast-Reise auf der Suche nach den schlauesten, auffassungsstärksten, lustigsten und begnadetsten Spielerinnen und Spielern im Deep Podcast Space. Je länger diese Reise andauert, desto mehr stellt sich die Frage, ob der Erfolg der Kadettin Eva Schulz auf der ersten Raumschiffmission des Battleships wirklich gezieltes Training war oder, wie ich vermute, einfach nur Glück.
Faszinierend.
Ich weiß. Das war gar nicht so schlecht, oder?
Und ich fühle mich abgeholt, obwohl du mich jetzt in deinem Intro als Glückspilz bezeichnest und nicht als strategische Gegenspielerin, Ralf.
Ich weiß. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob du vielleicht doch mehr Strategie hattest, als ich dachte.
Ist aber auch egal, lieber Ralf. Ich habe ja schon eine Staffel Battle of the Nerds gewonnen. Mal schauen, was diese Folge jetzt mit deinem Punktestand macht.
Eva.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ob wir heute in Galaxien vordringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, finden wir es raus. Herzlich willkommen in ARD Sounds.
Ihr hört die nerdigste und most wholesome Podcast-Game-Show aller Zeiten, aller Welten. Das hier ist Battle of the Nerds, Star Trek Edition.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Star Trek Nerds werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu wahren Legenden der Sternenflotte und somit zu ultimativen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer hält dem schwersten Test seit dem Kobayashi Maru stand und geht für immer in die Annalen der Föderation ein? Und wer wird eiskalt von der Borgkönigin assimiliert? Wer gewinnt den Battle of the Nerds? Und jetzt Energie!
Wir schreiben das Jahr 2026. Dies sind die Abenteuer von Eva Schulz und Ralf Kaspers, die mit ihrer Super-Nerd-Crew unterwegs sind, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Ach, daran könnte ich mich gewöhnen.
Ich auch. Allein die Vorstellung, Teil einer solchen Raumschiff-Mission zu werden, das fände ich schon ziemlich cool.
Ich meine, wir sind ja wirklich auf einer Art Entdeckungsreise. Wir wollen in dieser Folge rausfinden, wer am schnellsten zum Trekkie wird, also zum echten Star Trek-Nerd.
Absolut. Ich habe hier mal einen kleinen Abriss für die wichtigsten Facts, damit wir alle irgendwie auf dem gleichen Stand anfangen. Die erste Serie Raumschiff Enterprise wurde von Gene Roddenberry geschaffen und lief schon in den 60ern im Fernsehen. Es folgten natürlich viele weitere Serien und vor allem auch Filme. Sehr prominent zum Beispiel Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Und als jüngste Serie des Franchises läuft seit Januar 26 Star Trek Starfleet Academy. Und da habe ich das Gefühl, manchmal von Kritikern geliebt, von Fans gehasst und umgekehrt. Das kommt aber auf die jeweilige Folge an. Star Trek hat nicht nur eine unfassbare und beeindruckende Fangemeinde, die bis tief in die Wissenschaft reicht, sondern auch jede Menge Preise abgeräumt, Emmys, Oscars und so weiter. Das Hauptthema Star Trek, wenn man das mal so kurz zusammenfassen will, sind die Abenteuer der Sternenflotte. Was die macht, erfahren wir hoffentlich gleich hier in unserer Runde. Und einen kleinen Funfact gibt es noch über Klingonisch. Das ist mittlerweile eine echte Sprache, die man lernen kann. Es gibt Langenscheid, Klingonisch, Deutsch, Deutsch-Klingonisch, Wörterbücher ohne Ende. Und in der ersten Serie standen eigentlich nur so ein paar seltsam klingende Wörter im Skript. Und dann wurde ein Linguist engagiert, der daraus dann eine richtige Sprache entwickelt hat.
Ey, und diese Sprachsache, das finde ich so spannend. Das ist ja wie bei Herr der Ringe oder Game of Thrones, was wir hier schon gelernt haben.
Voll.
Und ich finde es wirklich verrückt, in welcher Detailtiefe diese Franchises sich entwickeln.
Ich würde jetzt was Adäquates gerne auf Klingonisch erwidern, aber mein Klingonisch ist ein bisschen eingerostet. Da brauche ich, glaube ich, noch was Hilfe.
Ralf, du sollst Hilfe bekommen. Und zwar von euren Nerds. Die Hilfe werdet ihr auch brauchen, denn ihr kennt ja das Spiel. Ich erkläre es mal kurz. Es gibt 3 Runden, in denen ihr von euren Nerds mit Wissen überhäuft werdet, Eva und Ralf. Und dann kommt das große Finale und wir werden herausfinden, ob ihr auf die Frage der korrekten Registrierungsnummern aller Enterprise-Raumschiffe zum Beispiel die richtige Antwort kennt.
Schön, das war schon mal ein kleiner Spoiler.
Seid ihr da mal nicht so sicher? Ich glaube, Nils will uns nur verunsichern.
Also bitte, ich doch nicht. Eva, was denkst du von mir? Ich bin hier nur der Shownotar. Und bevor wir uns jetzt hier zerstreiten, holen wir mal endlich unsere Nerds dazu, die Leute, um die es heute gehen soll. Um Eva und Ralf durch diese Weltraummission zu begleiten, haben wir heute fantastische Unterstützung im Studio. Und zwar Sebastian Göttling und Rebecca Haar.
Ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei Battle of the Nerds. Sebastian, danke, dass du heute dabei bist und mich unter dein Kommando nimmst. Ich freue mich sehr, das Battle mit dir zu bestreiten. Ich bin auch sehr auf dich angewiesen. Ich habe mich, glaube ich, in der letzten Staffel nämlich schon geoutet, dass ich, bis ich bei Battle of the Nerds mitgemacht habe, immer Star Wars und Star Trek verwechselt habe. Also so wenig wusste ich über diese Franchises. Jetzt habe ich bei Star Wars schon ein bisschen aufgehoben und bei Star Trek ist mein Wissensstand so ungefähr, das sind die mit den Ohren.
Völlig richtig, Eva. Völlig richtig.
Eva,
das ist doch, wow. Darauf kann man aufbauen.
Danke, Sebastian, dass du da direkt so positiv rangehst. Ja. Du bist ja quasi ein Podcast-Kollege auch von mir. Deinen Podcast-Track am Dienstag machst du zusammen mit Simon Fistrich schon seit 2017. Wer sich seit so langer Zeit mit jeder einzelnen Episode von Star Trek auseinandersetzt, der kann mich ja nur zu so einem richtigen Trekkie machen hier bei Battle of the Nerds, oder?
Ich hoffe es. Ich hoffe auch nicht, dass ich dich versaue, weil wenn man so genau auf Star Trek schon so lange guckt, dann sieht man auch manchmal Sachen, die man vielleicht gar nicht sehen sollte.
Ja? Okay, da kommen wir vielleicht noch hin. Ja? Woher kommt denn deine Begeisterung für Star Trek?
Also pass auf. Ich war ja 1990 riesiger Star Wars Fan.
Okay, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder bei Star Wars. Ja. Und habe auch Star Trek, was in dem Jahr auf dem ZDF angelaufen ist, eher abgelehnt. Vor allen Dingen auch, weil im Kunstunterricht mir der Jens ein Ohr abgekaut hat und die Folgen in Echtzeit erzählt hat. Und der Jens war kein guter Erzähler. Aber irgendwann kam dann mal eine andere Schulkollegin zu Hause bei mir vorbei. Das war die Sonja, eine sehr durchsetzungsstarke Frau, die dann gesagt hat, es ist jetzt Samstag, es ist die richtige Uhrzeit am Nachmittag, Star Trek läuft. Das müssen wir jetzt gucken. Na, da konnte ich mich nicht so richtig wehren und dann habe ich da eingeschaltet. Und der Rest ist Geschichte, kann
stark.
Man so sagen.
Das heißt eigentlich, wenn wir das hier heute gewinnen, wovon ich natürlich stark ausgehe jetzt bei diesem Intro, dann ist der Preis auch ein bisschen der Preis von Sonja.
Auf jeden Fall.
Grüße gehen raus. Und wenn wir jetzt schon mal so im Träumermodus sind, auf welchem Raumschiff der Föderation, denn das habe ich hier eben schon mitbekommen, würdest du denn durch die Galaxis reisen gerne?
Ich wäre am liebsten, glaube ich, stationär und würde auf der Raumstation Deep Space Nine, das ist die 3. Live-Action-Serie im Star Trek-Universum, da würde ich, glaube ich, einfach abhängen, weil die haben so eine Art Mall und so eine Kneipe und so. Das würde mir so als gemütlichem Typen eher entsprechen, als mich da draußen irgendwo in Lebensgefahr zu begeben. Was soll denn das?
Okay, guck mal, das ist doch mal ein guter Modus. Wir werden das hier, Ralf, gemütlich bestreiten, ohne Lebensgefahr. Ich glaube, ich bin sehr auf der sicheren Seite mit Sebastian. Schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Darf ich kurz was fragen, Eva?
Ja, klar.
So immer. Von 1 bis 10 vorne, was ist dein Wissensstand?
Naja, hast du jetzt gehört, also ich würde mich bei einer soliden 1,3 einordnen.
Okay. Rebecca, ich weiß, das klingt jetzt erstmal vielversprechend, aber leider hat vielleicht Eva doch sehr viel Glück immer gehabt, die letzten paar Mal. Und ich finde, ich habe Glück, dass du hier bist. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Das ist nämlich so, Rebecca, du bist im Grunde eigentlich das Beste, was einem Trekkie-to-be passieren kann, denn du bist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und erforschst Hologramme und KI in der Popkultur, wenn ich richtig liege. Was genau machst du da?
Ich habe eigentlich mal angefangen, mich mit Science Fiction näher zu beschäftigen und Star Trek mochte ich natürlich schon immer. Das heißt, die Dissertation, die ich geschrieben habe, da habe ich Star Trek noch nicht so drin gehabt, aber irgendwann danach beschlossen, warum eigentlich diese Popkulturthemen, gerade wenn es auch um künstliche Intelligenz und so weiter geht, nicht anhand von Star Trek erklären, weil wir haben ja einfach 60 Jahre, die verschiedene Sichtweisen auf bestimmte Themen zulassen und ich finde einfach für alles ein Beispiel da drin.
Das ist unglaublich, ne? Also wenn du überlegst, wie viele von diesen technischen Erfindungen, die in der Serie waren, jetzt schon wahr geworden sind, da fragt man sich, okay, was kommt denn sonst noch alles, was die erfunden haben? Weißt du noch, wann du deine erste Star Trek-Folge gesehen hast?
Das kann ich tatsächlich nicht genau verorten, weil für mich gab es das einfach auch schon immer. Und ich fand es immer spannend, habe es angeschaut, wenn es im Fernsehen kam und irgendwann so Mitte der 90er, so als eben auch Star Trek 30 Jahre alt wurde, war bei mir so dieser Moment, dass ich gedacht habe, so und jetzt gucke ich das mal enzyklopädisch, chronologisch und überhaupt und habe dann angefangen, einfach alles, was damals auf Sat 1 kam, durchzugucken und auch tatsächlich teilweise Strichlisten zu führen, welche Folgen ich gesehen habe, welche ich verpasst habe, welche ich dann schon aufgenommen habe mit dem Videorekorder damals noch. Und das ist einfach so eine ganz große Liebe, die bis heute eigentlich nachwirkt. Und umso schöner finde ich es halt auch, dass ich da jetzt nochmal was anderes rausholen konnte. Eben, dass ich auch ein Buch darüber geschrieben habe, in dem es sich eben um künstliche Intelligenz und Star Trek dreht. Dass das einfach was ist, was so über dieses Nerdtum weit, weit hinausreicht.
Also erstmal, dass da schon dein wissenschaftliches Arbeiten angefangen hat mit Strichlisten, VHS-Kassetten und so, finde ich super. Also ich fühle mich sehr gut aufgehoben.
Ich merke auch schon, Ralf, du grinst mich hier so
das
an.
Es macht einfach jetzt, Spaß.
Aber mach dich mal kurz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wo liegst du so mit deinem Vorwissen?
Vielleicht eine solide 7.
Boah, das ist schon fies, Nils. Das ist schon fies, dass hier Ralf 7 Kaspers mit Frau Dr. Star Trek gegen Sebastian und mich jetzt antreten.
Also ihr beide seid ja legendär darin, euch falsch einzuschätzen. Deswegen macht mir gar keine Sorgen, dass hier irgendein besonderer Wissensstand vorhanden wäre.
Ah, der will mich auch wieder nur einschüchtern, Ralf. Mal gucken.
Runde 1. Speed Recap.
Wir starten direkt rein in die erste Runde und das ist unser Speed Recap. Also, es geht auf in unbekannte Welten, liebe Nerds und liebe Nerds-to-be natürlich. Ihr, liebe Nerds, erklärt uns jetzt gleich alles, was ihr über ein zentrales Ding aus dem Star Trek-Universum wisst. Ihr habt auch nur 120 Sekunden Zeit dafür, deswegen einfach alles raus, alles raus, alles raus. Und im Anschluss dürfen Eva und Ralf euch jeweils Rückfragen stellen zu den Dingen, die sie vermutlich nicht verstanden haben. Und da ihr beide dieselbe Aufgabe bekommt, muss jetzt erstmal ein Team raus, damit hier sozusagen nicht die anderen bei den anderen mithören können. Ralf und Rebecca, ihr fangt an. Das heißt, Sebastian und Eva, ihr müsst das Studio mal kurz verlassen.
Rebecca, wir dürfen anfangen. Ich freue mich total. Also, ich will von dir Folgendes wissen. Erzähl uns alles, was du über die legendäre USS Enterprise weißt. Du hast 120 Sekunden Zeit und ich weiß, das ist nicht viel, aber versuch mir wirklich alles zu erzählen, jedes noch so kleine Detail, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas bei mir hängen bleibt. Bist du bereit?
Ja.
Es ist sehr schwer. Also ich meine, das ist praktisch Enzyklopädie kann man da jetzt aufschlagen. Okay, Kommando läuft, ready, Nerd. Oder wie Captain Picard sagen würde, nicht Go, sondern Energie.
Ja, die Enterprise ist eigentlich so dieses Raumschiff, das im Prinzip in jeder Serie so dieses Flaggschiff darstellt. Jeder möchte auf diesem Schiff dienen. Jeder möchte eigentlich auf dieses Schiff. Es fing an mit Captain Pike, der eben der Captain war vor Captain Kirk. Das war die erste Enterprise. Mit Captain Picard kam dann eben die eine weitere Enterprise dazu. Und es gibt dann tatsächlich auch noch die Serie Star Trek Enterprise. Da ist eben dieses erste Modell, das es von diesem Raumschiff gibt, das dann eben unter Captain Archer dann geführt wurde. Es gibt dann quasi, wenn man so nach den Serien geht, natürlich auch verschiedene Aspekte, zum Beispiel, dass es in der klassischen Serie natürlich Captain Pike gibt, der eben auch mal kurz auftaucht und eben von der Enterprise teilweise erzählt. Aber beispielsweise bei Star Trek Discovery taucht die Enterprise auch schon auf, da eben unter dem Kommando von Captain Pike. Es gibt dann noch die Serie Strange New Worlds mit derselben Enterprise. Und das ist einfach tatsächlich auch so ein Schiff, das wirklich ikonisch ist. Es gibt sehr viele andere Raumschiffe in diesem Universum, die inzwischen auch sehr bekannt sind. Aber das ist so dieses eine, wenn man eben Enterprise sagt, weiß sofort jeder, was gemeint ist. Und viele davon wurden natürlich auch zerstört, bevorzugt in Kinofilmen. Aber es ging tatsächlich immer wieder weiter. Und es ist tatsächlich auch einfach ein sehr schönes Schiff so an sich. Also da haben die Designer eine sehr gute Arbeit geleistet. Und genau, die Musik wird jetzt schon lauter. Ich muss nur überlegen, was es da sonst noch alles dazu gibt. Mir fallen noch 1000 andere Schiffe ein, die es natürlich gibt. Aber eben die Enterprise ist wirklich das bekannteste Schiff in dem Rahmen. Es taucht fast überall mal kurz auf. Selbst in Serien, in denen es nicht um die Enterprise geht, ist sie doch sehr präsent.
Vielen Dank, Rebecca. Ich habe noch ein paar Fragen. Bei den unterschiedlichen Enterprise-Modellen, die haben doch so eine Modellnummer auch, ne? NCC und dann kommt eine Zahl. Ist die immer gleich eigentlich?
Ja, tatsächlich ist die meines Wissens immer gleich. Also die 1701 und dann kommt danach Buchstaben mit denen, dass dann quasi aufgeschlüsselt wird, welche quasi Variante der Enterprise es darstellt.
Das heißt, bei der ersten Star Trek-Serie mit Kirk, war das dann die NCC 1701A oder war das eine andere?
Die wurde ja tatsächlich eigentlich immer nur als 1701. Aber beispielsweise bei Captain Archer war es dann die NX. Mhm. Also, dass da tatsächlich auch so unterschiedliche Nummerierungen durchgehen. Oder bei Picard war es dann, je nachdem, ob man sich jetzt in der Serie oder in dem Film befindet, dann war es teilweise eben auch D. Oder ja, genau, also das wechselt tatsächlich durch.
Bei den unterschiedlichen Modellen, gab es da auch technische Weiterentwicklungen?
Ja, im Prinzip entsprechen die sich schon alle in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, eben, dass die alle einen Warp-Antrieb haben, dass die bestimmte technische Eigenschaften haben. Manche Enterprise kann man dann aber tatsächlich aufteilen in die Untertassensektion und in die andere Sektion. Zum ersten Mal sieht man es, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich auch bei Das nächste Jahrhundert. Ich vermute mal, unter Kirk ging es auch, aber soweit ich weiß, ist das nie näher thematisiert worden.
Habe ich noch eine?
Nee.
Schade. Vielen Dank, Rebecca.
Immer gern.
So, dann müsst ihr jetzt raus.
Ja.
Und Eva und Sebastian kommen rein.
Ich hätte so gerne gehört, was Ralf und Rebecca besprochen haben, aber noch gespannter bin ich jetzt auf deinen ersten Einsatz. Sebastian, bitte erzähl uns alles, was du über die legendäre USS Enterprise weißt. Du hast 120 Sekunden, du wirst das auch an der Musik merken. Und dann legen wir los ab jetzt.
Wir reden mal über die erste Fernseh-Enterprise, weil die Aufgabe ist Enterprise. Es gibt nämlich mehrere. Und die erste, die im Fernsehen zu sehen war, ab 1966, das war die Enterprise NCC 1701. Es gibt noch mehr davon, die haben dann einen Buchstaben noch hinter der 1. Dann geht das A, B, C, D und so weiter. Aber wir bleiben mal bei der allerersten. Obwohl war sie die erste, das könnte man auch noch hinterfragen. Denn es gab ein Jahrhundert zuvor schon die NX-01. Ein experimentelles Raumschiff, aber das wurde so als Prequel hinterhergeschickt, sagen wir mal. Das flog erst ab 2001. Das haben die sich dann überlegt, dass es noch eine davor gegeben hat. Die NCC 1701 ist im echten Leben designt worden von Matt Jeffries. Ein wirklich genialer Fernsehdesigner, der eine Form geschaffen hat, die aus jeder Richtung schön ist. Du hast eine Untertasse. Die hat jede Menge Decks. Da ist so das meiste, so wie Krankenstationen. Ganz oben drauf sitzt die Brücke in so einer Kuppel. Eigentlich auch komisch, weil es exponiert ist, wenn die Klingonen auf einen schießen wollen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Dann geht ein Stutzen runter zu einem zigarrenförmigen Ding. Und da ist ganz viel Maschinenraum drin. In späteren Inkarnationen des Schiffs auch ein Arboretum, ein Garten. Und vorne ist auch noch so eine Schüssel mit so einem Pinöckel, der da rausstößt. Und das ist der Deflektor. Der schubst ganz viele kleine Mikroasteroiden aus dem Weg, wenn die Enterprise da so langfliegt, damit es da zu keinen Kollisionen kommt. Und von der Zigarre gehen noch so zwei Stutzen hoch, da hängen die Warp-Gondeln dran. Damit kannst du dann schneller als Licht und nochmal schneller als Licht fliegen. Das geht bis Warp 9. Punkt irgendwas. Das waren nur 120.
Das war das Autoscooter-Signal, das waren 120 Sekunden.
Okay, vielen Dank. Ich bin nicht sicher. Also das wäre jetzt witzig, wenn wir beide die Form aufmalen würden, ob ich die gleiche Form malen würde wie du. Aber ich kenne jetzt verschiedene Bestandteile und muss aber mal einen Moment zurückspulen, weil wir jetzt zwischendurch bei so Zeiten waren. In welcher Zeit spielt denn Star Trek?
Das spielt, was ich gerade beschrieben habe, das Schiff spielt im 23. Jahrhundert, da ist Captain Kirk der Chef. Dass es das 23. Jahrhundert ist, das erfährt man tatsächlich erst im zweiten Kinofilm. Am Anfang kommt eine Einblendung. Vorher gab es nie eine zeitliche Einordnung. Es war eine sehr schwammige Zukunft. Aber ab dann war das wie so ein Anker gesetzt. Und als dann die Next Generation lief mit Captain Picard und Co., der war dann auf der Enterprise D. Und das war dann das 24. Jahrhundert. Ah. Ja? Und was ich gerade erwähnt habe, dieses experimentelle Prequel-Schiff unter dem Captain
Archer. NX-01.
Das flog in der Mitte des 22. Jahrhunderts los.
Okay. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, weil du hast beschrieben, was es alles für Amenities gibt. Also das ist ja wie so ein Kreuzfahrtschiff in meiner Vorstellung jetzt. Wie viele Menschen oder was ist es überhaupt in Star Trek passen denn da drauf?
Da passen eine ganze Menge sogar drauf, weil die späteren Schiffe sogar Kolonien evakuieren könnten, falls da mal irgendwie Ungemach passiert. Auf der Enterprise von Captain Kirk bewegt sich das etwa die Besatzung, die mitfliegt. Wenn sie jetzt nicht noch zig Leute mit an Bord nehmen, bewegt sich das ungefähr so um die 400 Leute.
Krass, okay.
Und bei Captain Picard, und das ist schon sehr spartanisch, das Schiff, weil du gerade Kreuzfahrtschiff gesagt hast. Das ist sehr, die gehen in ihre Kabinen und das ist wirklich wie kein Fenster, alles relativ klein. Und dann im 24. Jahrhundert bei Captain Picard, da ist das fliegende Luxushotel.
Ah.
Alles große Quartiere, schöner Teppichboden. Eine Therapeutin fliegt sogar mit, falls mal irgendwer was hat.
Sebastian, ich hätte diese Frage vorher nicht, aber jetzt frage ich mich gerade die ganze Zeit, wer finanziert das denn?
Es gibt kein Geld mehr, außer in den Folgen, wo es noch Geld gibt, weil sie was mit Geld erzählen müssen.
Okay, also in frühen Folgen gibt es Geld, aber im 24. Jahrhundert haben sie Geld einfach überwunden und leben im Luxus. Geil.
Gene Roddenberry hat mal gesagt, kein Kind hungert mehr und alle können lesen und schreiben auf der Erde. Und deswegen ist alles überwunden und man kann so toll losfliegen. Und um die Frage nochmal zu beantworten, es ist eine niedrige vierstellige Besatzung bei dem Captain Picard. 1000 plus irgendwie.
Super.
Ist auch viel größer, das Ding.
Vielen Dank, Sebastian. Ich bin jetzt richtig, ich habe viele Fenster in meinem Kopf gerade, die aufgehen und wo ich so ganz andere Bilder.
Wie immer bist du auch die Notizenkönigin. Also alles mitgeschrieben,
es gibt mehr Sicherheit,
alles protokolliert. Absolut. Und damit haben wir die erste Runde geschafft. Vielen Dank auch an euch beide. Und jetzt geht's in Lichtgeschwindigkeit weiter in die zweite Runde. Und ich bin sehr gespannt, wie unsere Sternenflottenkadetten hier abschließen. Und ich mach's derweil wie Picard und schlürf erstmal eine Tasse Earl Grey.
Runde 2, das Lieblingsding.
So, liebe Leute, wir kommen zu Runde 2, dem Lieblingsding unserer Nerds. Alle bleiben im Studio und können der Faszination lauschen. Und wir wollen jetzt wissen, was lässt eure Trekkie-Herzen höher schlagen? Und die Regeln sind folgendermaßen. Es geht um euer Lieblingsding oder euren Favorite Fact aus dem Star Trek-Universum. Und ihr habt 90 Sekunden Zeit, diese Sache zu erklären. Und es ist eine offene Runde. Das heißt, wir bleiben alle im Raum. Und Eva und Ralf haben danach auch wieder drei Fragen. Die müssen sie sich allerdings teilen. Da ist natürlich dann zwischen den beiden auch noch ein kleiner Kampf. Aber es geht jetzt darum, dass ihr uns eine Lieblingssache, eure Lieblingssache aus dem Star Trek-Universum erklärt. Und wir starten sofort los mit Eva.
Mit Eva und mit Sebastian. Also Sebastian, was ist denn deine allerliebste Sache am oder im Star Trek-Franchise?
Dass Star Trek eine Wundertüte ist. Man hat immer so eine Crew, 7 bis 9 Leute vielleicht in etwa, aber die erleben immer ganz andere Sachen. Weißt du, der Dr. House, der hat immer ein Medizinrätsel zu lösen. Du weißt, was dich erwartet. Aber bei der Enterprise, bei Star Trek kann das eine Comedy-Folge sein, wo sich kleine Wollmäuse wie die Tribbles wie wild vermehren. Das kann Shakespeare im Weltall sein.
Stark.
Ja, wenn die Klingonen irgendwelche Intrigen spinnen, die Häuser gegeneinander oder sowas. Das kann ein romantisches Melodrama sein. Wie wenn Captain Kirk in der Zeit zurückfällt und sich in eine Frau verliebt, die leider sterben muss, damit die Zukunft kommen kann, die kommen soll. Das kann weirdes Sci-Fi sein, dass die Enterprise in einer Zeitschleife gefangen ist, und täglich grüßt das Murmeltier. Das kann wirklich theaterhaftes Drama sein, wenn allegorisch vielleicht sogar der Holocaust verhandelt wird. Das macht Deep Space Nine dann manchmal. Und diese vielen Geschmackrichtungen sind so toll. Und dann gibt's noch diese Metageschichte, dass ich die Produktionssicht so sehr liebe und sagen muss, eigentlich, wie die Serie gemacht ist über die Jahrzehnte hinweg, das erzählt so eine spannende Geschichte über unsere Kultur. Und da lässt sich so viel Soziokulturelles draus ableiten, dass das so ein überbordendes Narrativ ist, über das ich einfach sehr gerne erzähle. Ja, das ist mein Lieblingsding an Star Trek.
Stark. Darf ich jetzt die 2 Sekunden noch für eine Frage nutzen? Habe ich dachte, handle ich mir noch raus, wenn jetzt. Aber da ist jetzt ein Begriff drin gewesen, Sebastian, den wir hier mal klären müssen, also zumindest für mich. Klingonen. Wer sind die? Was machen die?
Die Klingonen sind ein kriegerisches Volk, das uns zum ersten Mal gegen Ende der ersten Staffel der Originalserie begegnet. Und da sind sie sehr territorial, brutal, kolonialistisch unterwegs und auch sehr verschlagene Typen. Die haben sie so ein bisschen, ja, so mit Bronze angemalt. Die sehen so Fu Manchu-mäßig aus. Also heute würde man das sicherlich nicht mehr so machen. Die haben sich dann allerdings über die Jahrzehnte in den anderen Serien, wie so vieles bei Star Trek, gewandelt. Die sind dann später ein stolzes Kriegervolk. Die sehen auch anders aus. Die sehen aus, als hättest du denen eine Schildkröte auf den Kopf gelegt. So geriffelt sind die da oben. Die sind dann sehr ehrenvoll. Und die würden vielleicht gar nicht mehr so verschlagen sein, wie die Klingonen, die man in der ersten Serie gesehen hat. Also manchmal sind da so interessante Brüche drin, dass das Narrativ angepasst werden muss. Und die Klingonen, wie man sie später kennenlernt, das sind die, wie gesagt, wo dann so Shakespeare-mäßig erzählt wird. Sie sind in Häuser unterteilt. Sie haben ein politisches System, dem ein Kanzler vorsteht, wo die Machtübergabe auch ganz oft damit passieren kann, dass irgendwer den anderen Kanzler um die Ecke bringt, weil er mit dessen Methoden nicht einverstanden ist. Und dann wird er, dann ist der neue Kanzler, ja. Und das Ganze wird interessant in der Next Generation und darüber hinaus erzählt an dem Charakter des Worf. Der ist ein Klingone, der aber als Findelkind, als Waisenkind in der Föderation groß geworden ist, mit menschlichen Adoptiveltern. Und er ist viel klingonischer, als die Klingonen selbst sind, weil er strebt das so sehr an. Wir nennen ihn oft so nicht katholisch, sondern erzklingonisch und hat da so einen unglaublichen Stock im Hintern. Und dann ist seine Familie auch noch auf verblüffende Arten und Weisen sehr, sehr in die Geschicke dieses Imperiums verwickelt. Damit will ich dich jetzt nicht zu sehr belästigen. Aber das ist auch, da kommen dann diese ganzen Intrigen dann zum Tragen. Ja. Und ja, genau. Da ist der Worf ein super interessanter Charakter dort.
Das Interessante bei den Klingonen ist ja, dass sie am Anfang ja Feinde waren eigentlich und dann aber ja doch auch zu Kooperationen gebracht worden sind. Und es gibt noch andere, nämlich die Romulaner.
Ja.
Haben die auch so einen Wandel mitgemacht wie die Klingonen, dass die sozusagen eine stärkere Rolle spielen in den Serien in Star Trek? Oder sind die immer noch so diese, das sind die Erzfeinde?
Die Romulaner kommen weniger vor. Die sind in den ersten 6 Serien, da zähle ich jetzt auch die Zeichentrickserie dazu, nie so prominent dabei wie die Klingonen. Sie machen aber auch einen Wandel durch. Denn in der Serie Deep Space Nine, da entbrennt ein Konflikt, der auch kriegerisch ausgetragen wird, mit einer anderen Großmacht, dem Dominion. Und um dem etwas entgegenzusetzen, ist es ganz wichtig, dass sich die Völker, die sich in dem Bereich der Galaxie kennen, wo man sich bisher so aufgehalten hat, das ist der Alpha-Quadrant und auch Teile des Beta-Quadranten, dass die sich zusammenrotten. Die dürfen sich nicht entzweien, sonst werden die platt gemacht von dem Dominion. Die versuchen das auch. Die schaffen das sogar, die Klingonen mal für kurze Zeit, dass da wieder Zwist zwischen den Klingonen ist und der Föderation, aber die turnen sich dann wieder. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, sogar die geheimnisvollen, die verschlagenen, die mysteriösen Romulaner sind mit an Bord und schaffen es so, den Alpha-Quadranten zu verteidigen gegen das Dominion.
Eine Frage habt ihr noch?
Ja, und Ralf, ich habe das schon mitbekommen, wie du hier wieder so, ich weiß schon was, aber ich frage nochmal und dann zeige ich, was ich schon weiß, dass es auch noch so Romulaner gibt, Fragen stellst. Ich habe noch so, ja, jetzt guckst du, aber das war doch eindeutig so eine Besserwisser-Frage.
Nee, es war eine Frage, um strategisch dich zu verwirren, damit wir noch mehr Informationen bekommen und du am Ende.
Das hat vielleicht ein kleines bisschen funktioniert und deswegen muss ich jetzt nochmal fragen. Ich brauche einen Überblick über diese Serien. Deep Space Nine gehört zu den ersten 6 oder nicht?
Deep Space Nine ist streng genommen, wenn man die Zeichentrickserie mitzählt, die 4. Serie und damit ja.
Okay.
Ja.
Ja, dann nehme ich
alle Fragen aufgebraucht.
Danke.
Alle Fragen aufgebraucht. So, und jetzt seid ihr dran, Ralf und Rebecca.
Rebecca, du hast jetzt schon viel Zeit gehabt, zu überlegen, was bei dir so ja, die allerliebste Sache ist von Star Trek. Und du hast auch 90 Sekunden Zeit und ich bin sehr gespannt. Energie.
Was Sebastian gesagt hat, da stimme ich natürlich zu. Mein Lieblingsding ist dann aber was ganz anderes, nämlich die Darstellung von Androiden in Star Trek generell. Das taucht in der klassischen Serie schon auf, dass wir hier Androiden haben, die eben dargestellt werden als dieses Fremdartige. Also die tauchen auch jeweils nur ein Android pro Staffel quasi auf, während dann bei Star Trek das nächste Jahrhundert das komplett nochmal anders erzählt wird, weil wir bekommen da Data als Mitglied der Brückencrew. Er ist Offizier auf der Enterprise, Android natürlich und kann eben in der Theorie zumindest eigene Entscheidungen treffen. In der Theorie deswegen, weil das natürlich immer wieder hinterfragt wird in verschiedenen Episoden, beispielsweise in wem gehört Data, als die Frage gestellt wird, was kann er selber entscheiden? Kann er überhaupt eigene Entscheidungen treffen oder ist er Eigentum der Sternenflotte? Und da werden halt ganz elementare Fragen natürlich auch verhandelt, wie man eben mit dem Fremden, mit dem anderen umgeht, aber es lässt auch Blick in das eigene Ich hinein zu, mit wie gehen wir eigentlich damit um, wie funktioniert Menschlichkeit, wie funktioniert Menschlichkeit im Sinn von Humanität, auch in dem Kontext, wenn ich vielleicht gar kein Mensch bin. Es tauchen später noch weitere Androiden auf, nämlich im Prinzip so dieses Duplikat von Data mit Lore, der im Prinzip als der böse Zwillingsbruder und Antagonist inszeniert wird. Die haben auch alle denselben Entwickler mit Dr. Noonien Sung, der auch eine weitere Androidin noch entwickelt hat, nämlich Juliana Taino.
Vielen Dank.
Facts wurden gespittet.
Das Schlimme ist aber den Namen. Wie werden die geschrieben? Das frage ich jetzt nicht. Ich muss mal kurz nachdenken. Vielleicht hast du inzwischen schon eine Frage.
Wie sehen Androiden aus?
Also je nachdem, in welcher Serie wir unterwegs sind, sehen die von sehr menschlich, also dass man tatsächlich den Unterschied überhaupt nicht mehr sieht, aus. Bis hin eben bei Data im Speziellen, dass er eben so eine leicht grau-goldene Haut hat, goldene Augen. Also bei ihm sieht man natürlich sofort, dass er Android ist. Er thematisiert es auch immer wieder, dass er eben eine andere Sichtweise hat aufgrund seiner Andersartigkeit, dass er beispielsweise mit Emotionen oder sowas in der Form Probleme hat, dass er sie nicht richtig versteht. Also das ist sowas, was ihn tatsächlich interessiert. Wie kann man sich diesem Thema annähern? Da wären wir dann auch wieder bei Shakespeare, weil er spielt sehr gern Theater, um sich diesen Emotionen anzunähern, indem er sie versucht nachzuspielen und damit dann irgendwie auf eine andere Art zu erleben.
Sind ja immer sehr viel philosophische Themen auch und auch kulturphilosophische Themen bei Star Trek. Inwieweit haben die Produktionszeiträume, also zum Beispiel 60ern für die erste Serie und dann die 90er für das nächste Jahrhundert, inwieweit spielen sozusagen kulturelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft, finden die sich wieder bei Star Trek? Kann man das erkennen oder ist es immer alles nur Fantasie bei denen?
Also man erkennt es tatsächlich auch daran, weil immer wenn quasi der KI-Winter in der Wissenschaft stattfindet, tauchen diese KI-Themen generell in Star Trek weniger auf. Dann haben wir auch weniger Androiden drin oder auch Hologramme, die ähnliche Funktionen in der Erzählung einnehmen, wie beispielsweise bei Star Trek Voyager haben wir den Doktor, der ist ein Hologramm. Der taucht eben da Ende der 90er, also Produktionszeitraum Ende der 90er auf, weil dann einfach Androiden vielleicht auch gar nicht mehr so ein großes Thema waren, weil man dann andere Perspektiven eingenommen hat. Grundsätzlich merkt man aber an der Darstellung und Umgang von Androiden und künstlicher Intelligenz, ob wir das jetzt gerade eben als Feind wahrnehmen, als Freund, als Unterstützer, als Werkzeug und solche Sachen. Und das ist tatsächlich extrem auffällig, wie sich das auch wandelt. Und das ist auch das Schöne an Star Trek, dass wir einfach 60 Jahre durchgehende Science Fiction als Erzählung haben, die sich mit diesen Themen halt im gleichen Universum vor allem beschäftigt. Und das ist was, was es ganz, ganz selten in der Form gibt. Und das macht es halt wahnsinnig interessant, das zu analysieren und anzuschauen.
Ihr habt ja eben auch schon erwähnt, dass ein paar Erfindungen aus dieser Serie dann tatsächlich Realität geworden sind. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, die dich besonders beeindruckt haben?
Ja, also ich finde es immer ganz interessant, wobei es immer heißt, es sei ein Mythos oder eben auch nicht, dass es eben Handys in der Form gibt, vor allem auch Klapp-Handys, wobei ich da echt schon beide Varianten gehört habe, dass eben das die Ideengebung gewesen wäre oder eben auch, dass der Entwickler einfach nur ein Handy oder ein Telefon erfinden wollte. Was ich irgendwie auch immer ganz amüsant finde bei das nächste Jahrhundert, da haben sie ja diese Pads, die im Prinzip vergleichbar sind mit heutigen Tablets, nur dass es bei uns so ist, wir haben ein Tablet und da sind alle Daten drauf, während es dort dann so dargestellt wird, ein Buch, ein Pad. Da merkt man aber auch, wie sich Technikvorstellungen verändern. Also, dass die damals wahrscheinlich einfach gedacht haben, ja, von der Datenmenge natürlich ist ein Buch ein Pad oder ein Datenpaket ein Pad, während wir halt heute da tatsächlich komplett anders unterwegs sind. Aber Tablets finde ich schon eine wahnsinnig praktische Erfindung.
Das ich weiß, wir haben keine Frage mehr. Aber ja, ich will noch was in den Raum werfen. Von wegen, wie das Technikverständnis sich ändert. Dass in den ersten Folgen das Internet ja keine Rolle gespielt hat, sondern dass, wie du das gesagt hast, ein Buch, ein Tablet, dass man das aber alles austauschen kann, weil das alles digital ist. Das war irgendwie noch gar nicht so in den Köpfen.
Ne?
Total
also
interessant.
Also für mich klang es gerade auch wie so ein Leitsordner oder so, den man halt als mit weniger Raum einnimmt, aber das kannst du dann nachher vielleicht nicht mehr noch weiter befüllen. Das ist richtig interessant.
Aber vielleicht haben wir in ein paar Jahrhunderten das Internet tatsächlich überwunden und so wie es dann bei Star Trek der Fall ist. Jetzt haben wir aber erstmal diese Runde, ich will nicht sagen überwunden, aber hinter uns gebracht. Und wir kommen jetzt zur dritten Runde. Los geht's.
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Um es mit Picards Worten zu sagen, engage, liebe Nerds. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, um alles über ein Thema aus Star Trek zu erzählen. Und weil ihr den ganzen Begriff erklären sollt, muss ein Nerd dann jeweils vor die Tür, aber beide Hosts bleiben drin. Und wie immer gibt es dann danach die Gelegenheit, ein paar Rückfragen zu stellen und es gibt 3 Fragen pro Team. Das Team Ralf legt los, das heißt, Sebastian, du musst jetzt als erstes den Raum verlassen, wenn wir eine Frage stellen zu diesem äußerst zentralen Star Trek-Thema. Und Ralf, Sebastian ist raus, ich übergebe an dich.
Okay, jetzt, Rebecca, kommt etwas, ich kann damit ehrlich gesagt gar nichts anfangen, weil ich das, glaube ich, noch nie gehört habe. Deshalb bin ich sehr froh, dass du es jetzt erklären kannst. Und zwar ist die Frage, was ist der Kobayashi-Maru-Test? 90 Sekunden.
Wenn man es genau nimmt, ist es ein Test, den man nicht beantworten kann, weil es keine richtigen Antworten gibt. Also im Prinzip sind es Fragen, die während Simulationen gestellt werden an der Sternenflottenakademie, eben auch gegen Ende des Studiums dort, wie eben vor allem ein Captain damit umgeht, wenn er Entscheidungen treffen muss, bei denen er möglicherweise Crewmitglieder in den Tod schicken muss. Und das sind natürlich Entscheidungen, die trifft man nicht leichtfertig, nie natürlich. Und der Einzige, der diesen Test bestanden hat, ist eben Captain Kirk, weil er tatsächlich gemogelt hat. Und da sind wir halt so bei der Frage, kann man bei dem Test, bei dem es keine richtigen Antworten gibt, überhaupt mogeln oder ist das auch ein Teil der Antwort, weil das ja im Prinzip sehr kreatives Denken dann wäre. Im Prinzip taucht es auch in Film mal auf, nämlich in Der Zorn des Khan, als es eben auch mal thematisiert wird mit Kirk und Spock und der Frage des Wohl des Einen gegen des Wohl des Vielen. Weil für Kirk ist natürlich extrem schwierig, dass, Achtung Spoiler, am Ende von Der Zorn des Khan Spock eben auch stirbt. Und auch da wieder diese Frage, opfert sich Spock hier eben, um die Vielen zu retten? Kann Kirk das verhindern? Taucht so ähnlich tatsächlich auch in Into Darkness unter anderen Voraussetzungen nochmal auf. Und im Prinzip sind es diese schwerwiegenden Fragen, die man eben auch mit einer großen Verantwortung verbindet und deswegen eben am Ende der Sternflottenakademie. Und im Prinzip besteht es nie jemand, weil aus besagten Gründen.
Cool, danke.
Bei Into Darkness war Benedict Cumberbatch Khan.
Richtig.
Guck mal, der Nils.
Nur mal einfach noch einen unnötigen Fakt für euch.
Du, das finde ich überhaupt nicht unnötig. Ich erinnere mich, dass wir in der letzten Staffel öfter mal Pedro Pascal begegnet sind. Und jetzt haben wir mal Cumberbatch dabei. Das freut mich.
Eine Frage. Der Name Kobayashi Maru, weißt du, wo der kommt?
Da habe ich mich tatsächlich nie mit auseinandergesetzt. Dadurch, dass es im Prinzip in Star Trek sowas Feststehendes ist, habe ich da tatsächlich nie danach geguckt, aber ich meine, dass es da eben auch um ein Raumschiff ging, das diesen Namen hatte. Aber das jetzt nur mal so ins Blaue geraten.
Kannst du noch mal was über diese Stammflottenakademie erzählen?
Sternflotten.
Entschuldigung, Sternflotten.
Im Prinzip ist das so die Ausbildungsstätte, die es bei Star Trek gibt. Und es gibt jetzt aktuell auch die neue Serie Starfleet Academy, die das noch mal ganz neu ansetzt. Also im Prinzip gibt es schon sehr lange, dann war das eine Weile eben weg. Und jetzt bei Starfleet Academy war es eben zeitlich auch sehr spät, also quasi die späteste Serie, was den Zeitraum angeht, betrifft, wird die quasi wieder aufgebaut. Und das ist ein Ausbildungszentrum, in dem eben die Sternflotte verschiedene Studiengänge anbietet. Also beispielsweise, dass man eine Kapitänslaufbahn einschlagen möchte, dass man sich eher für Wissenschaften interessiert oder eben in dem medizinischen Bereich oder auch im Sicherheitsbereich. Und im Prinzip ist das, wenn man es genau nimmt, so deren Art von Universität. Und jeder, der eben in der Sternflotte ist, war dann auch an der Sternflottenakademie.
Danke.
Ist der Kobayashi Maru-Test. Ich gehe nochmal dahin zurück.
Ja, Eva hat wieder versucht, hier Sidequests reinzuschmuggeln.
Was heißt Sidequest? Ich versuche hier für mich, das alles mal auszuleuchten.
Dieses Strategische. Du versuchst hier noch Fakten irgendwie reinzubringen und versuchst irgendwie, keine Ahnung, uns zu verwirren.
Das ist doch nicht verwirrend, nur weil du es schon weißt.
Ich weiß es ja nicht.
Aufholen.
Aber ist in Ordnung. Ich glaube, ja.
Frag nach dem Test.
Ist der nur in den Filmen oder ist der auch teilweise in Geschichten, in Serien thematisiert worden?
Der taucht tatsächlich regelmäßig auf und wird immer wieder thematisiert, eben auch gerade, wenn es um Charakterisierung von Figuren geht, wie die eben auf diesen Test auch reagieren. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da tatsächlich auch eine Episode, in der auch Wesley Crusher, Fähnrich oder Ensign, je nachdem, wie man es übersetzt, aus des nächsten Jahrhundertes eben auch thematisiert. Und im Prinzip ist es einfach auch so dieser Test, der wirklich auch bei allen mit Angst verbunden ist, wenn man halt eben nicht weiß, was einen da in dieser Simulation erwartet und wenn man eben nicht weiß, was da passiert. Ich finde es immer ganz spannend, weil eigentlich weiß man ja, dass es nicht echt ist, aber weil es halt Teil von dieser Prüfung ist, hat es halt doch so einen gewissen Wirklichkeitsbezug, dass das dann in dem Moment halt doch so ist mit, ich muss da die bestmögliche Entscheidung treffen und ich darf niemand ungerechtfertigt auf eine Mission schicken, die er nicht möglicherweise eben nicht überlebt oder bei der irgendwas passieren könnte, eben diese wirklich schwierigen Entscheidungen auf dieser moralisch-ethischen Ebene.
Das ist voll der Druck, der eigentlich nur virtuell ist, weil du kannst ja nicht das richtig machen, also kannst du auch nicht alles falsch machen.
Ja, aber es geht ja oft mal trotzdem um Leben, deswegen kann ich das schon verstehen. Ich muss gerade dran denken, ich habe mal in einer WG gewohnt mit so zwei Kapitänsauszubildenden oder Pilotenauszubildenden und die mussten als letzten Bestandteil ihrer Ausbildung halt täglich in so einen Flugsimulator und immer nachts, weil tagsüber fliegen Berufspiloten im Simulator und dann sind die nachts. Und dann kam, wenn ich morgens zur Arbeit ging, kamen die mir entgegen und waren völlig geschafft, obwohl es ja auch nur ein sehr guter Simulator war. Und dann hast du gefragt, was ist los? Boah, ja, heute hat man einen Herzinfarkt an Bord und ein schweres Gewitter. Und es war alles nur in der Simulation. Aber deswegen, ich kann mich da gerade aus dieser Erinnerung sehr reinversetzen, dass es trotzdem sich so echt anfühlt. Und sie haben das auch einfach sehr ernst genommen, genau wie die Azubis da bei der Starfleet
Academy. Klar, ich meine, wenn du Spiele spielst und hinter jeder Ecke jemand lauert, macht es
oder
auch
du einen harten Gegner hast und drei Runden gewinnen musst.
Apropos drei Runden gewinnen, ich würde sagen, wir holen jetzt mal Sebastian rein, damit Eva ihm die große Frage stellen kann.
Danke, Rebecca, schon mal. Sebastian, willkommen zurück. Rebecca musste jetzt einmal vor die Tür. Wir haben quasi die Nerds getauscht. Und auch du hast nun 90 Sekunden Zeit, um uns folgende Sache zu erklären. Was ist der Kobayashi Maru-Test?
Der Kobayashi Maru-Test soll testen, wie man mit einem No-Win-Szenario umgeht. Also ein Szenario, das man wirklich nicht gewinnen kann. Es ist eine Simulation, wo man sich auf einer Brücke befindet und von dem Frachter Kobayashi Maru angerufen wird. Wir müssen Hilfe, Hilfe, wir werden angegriffen, ihr müsst uns helfen. Dann geht die Reise dorthin. Klingonen, Kreuzer machen sich in dem einen Mal, wo man das sieht, im zweiten Kinofilm, in Star Trek 2, der Zorn des Khan, machen sich darüber her. Also da sieht man das erste Mal. Und man kann nicht gewinnen gegen diese Übermacht. Und die Frage ist, wie kann man diesen Kobayashi Maru-Test lösen? Naja, Captain Jim Kirk hat ihn als einziger gelöst. Wie hat das gemacht? Er hat die Simulation umprogrammiert. Er hat geschummelt. Wer es auch löst, im metaphorischen, im übertragenen Sinne, ist Mr. Spock. Denn am Ende des zweiten Kinofilms gerät die Enterprise in tödliche Gefahr. Und er opfert sein Leben dafür, um das Schiff zu retten. Und sagt dann so, das war jetzt, es war nicht jetzt zwingend der Test, aber das war meine Lösung für den Kobayashi Maru-Test. Mein Leben aufzugeben für euch. Und das ist natürlich, der Test ist sehr, sehr verbunden mit Jim Kirk, auch weil er so dafür steht, was der für ein Schlitzohr, für ein Hauding ist. Der nimmt's auch mal nicht so genau mit den Regeln und So würde ich den charakterisieren, den Test.
Danke, Sebastian. Und mir ging ehrlich gesagt genau diese Frage gerade durch den Kopf nach der Charakterisierung, aber nicht des Tests, sondern von Captain Kirk. Wenn der so ein Schummler ist und so ein Schlitzohr, ist der trotzdem sympathisch?
Der ist sehr sympathisch, auch wenn da manchmal die Fanmeinungen auseinandergehen. Aber ich finde, er ist ein sehr, sehr grundsympathischer, solider Typ. Das ist ganz spannend an dem, dass über Jim Kirk so behauptet wird, der ist so ein schwerer Nöter, so ein Weiberheld. Ja, der lässt immer nichts anbrennen, ist gar nicht so schlau. Aber wenn man mal genau hinschaut auf die einzelnen Folgen, dann wird immer gezeigt, wenn er mal einer Verflossenen begegnet, dann sind das alles Akademikerinnen, die noch in den höchsten Tönen von ihm sprechen, die ihm noch sehr, sehr gewogen sind. Und es wird auch beschrieben, dass er auf der Akademie ein wandelnder Bücherstapel war, den man nie ohne Bücher gesehen hat. Also eigentlich ein Intellektueller, der aber gleichzeitig dieses Abenteurertum verbindet. Er ist angelehnt an die literarische Figur des Captain Horatio Hornblower. Und Captain Kirk wird da von Fans verkannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Darsteller William Shatner von seinen Co-Schauspielenden immer mal wieder so Shit abbekommen hat. Der drängt sich immer so in den Vordergrund. Und das ist dann so langsam diffundiert, auch in die öffentliche Wahrnehmung des Charakters, sogar im Fandom. Aber ich bin gerne bis zu einem gewissen Punkt ein Captain Kirk Apologet und Verteidiger für die Werte, die er auch vertritt.
Jetzt bin ich aber, Ralf, wenn ich darf, habe ich direkt eine Folgefrage.
Ja, natürlich.
Weil ich bisher die ganze Zeit in so einem Action-Modus war. Also hier gab es Simulationen, Menschen sterben, Klingonen kommen, alles wird bedroht. Aber dann gibt es ja auch Liebesgeschichten. Davon war bisher gar nicht die Rede. Was muss man denn da auf dem Schirm haben?
Ach, es gibt ganz große Liebesgeschichten.
Vielleicht müssen wir ein Beispiel oder sowas.
Wie wär's denn mit Captain Kirk und Uhura?
Oh, jetzt droppt der hier wieder. Ja, genau. Lass dir was erzählen, was du schon weißt. Das ist wirklich eine ganz tolle Strategie, Ralf. Selber schuld.
Streng genommen...
War es keine Liebesgeschichte?
Streng genommen hatten die schon mal amorösen Körperkontakt. Der fand aber unter telepathischem Zwang statt. Deswegen würde ich die nicht zu den großen Liebesgeschichten zählen. Die wirklich großen Liebesgeschichten, ich komme immer wieder darauf zurück, erzählt eigentlich meine Lieblingsserie Deep Space Nine. Da haben wir einmal den stolzen Klingonenkrieger Worf, den habe ich schon erwähnt vorhin. Und der hat eine Beziehung und später auch eine Ehe mit Commander Dax. Dax ist eine Trill, und als solche eine symbiotische Lebensform. Das heißt, sie hat so einen gnolchförmigen Wurm im Bauch stecken. Das ist Dax. Und der wandert, wenn der Wirtskörper stirbt, über die Jahrhunderte von Wirt zu Wirt zu Wirt. Auf Deep Space Nine ist das zunächst Jadzia. Und die hat die Liebesgeschichte mit Worf. Warum hat sie eine Connection zu ihm? Weil sie in einem ihrer früheren Leben, als sie in Cursan als steckte und ein Mann war, mit den Klingonen um die Häuser gezogen ist und wie die das so machen, so Rocker-Remi-Demi gemacht hat mit denen. Und deswegen findet das so ein bisschen auf Augenhöhe statt.
Okay, mit der Frage habe ich mir jetzt doch ganz schön was eingebrockt an neuem Wissen. Super, Ralf, du darfst, ich überlasse dir gnädig die dritte, bitte.
Ich würde nochmal zurückkommen zu dem Test.
Ja.
Was lachst du so?
Nee, mach mal.
Wir haben ein Déjà-vu.
Ja, wir haben so ein kleines Déjà-vu.
Gibt es da noch andere Tests, über die oft gesprochen wird bei Star Trek? Oder ist das so das Ding? Oder gibt es da noch andere, ja, ich sag mal, Situationen bei der Sternenakademie, die auch genauso viel Angst auslösen?
Es gibt einen Test, über den nicht so oft gesprochen wird, aber der löst Angst aus. Das ist der sogenannte Psychotest.
Klingt schon mal sehr vielversprechend.
Er findet statt in der Next Generation Staffel 1 Episode Coming of Age. Heißt auf Deutsch auch Prüfung, das Ding. Und da versucht der jugendliche Wesley Crusher, der an Bord mitfliegt als, sagen wir mal, eine Art Praktikant, seine Aufnahmeprüfung für die Sternenflotte zu bestehen. Und naja, da muss man Mathe-Klausuren und was nicht alles schreiben, aber unter anderem ist da auch dieser Psychotest, vor dem sie alle Angst haben. Es gibt auch kulturelle Tests, die man da bestehen muss. Man muss auf Aliens richtig reagieren. Aber dieser Psychotest beinhaltet, dass der Wesley auf dem Flur sitzt Und dann gab es einen großen Knall. Und dann musste er irgendwo reinlaufen. Dann waren da zwei Typen. Einen konnte er, er musste sich entscheiden. Er konnte einen retten, der andere ist dann da gestorben. War natürlich auch nur eine Simulation. Und das geht schon wieder in dieselbe Richtung. Ne? Es ist schon wieder ein Test, der eigentlich auf, darauf ausgelegt ist, dass irgendjemand stirbt am Ende. Ja, also das ist jetzt der eine Test, wo ich sagen würde, wo man auch es mit der Angst zu tun bekommt. Aber wie gesagt, das ist eine Folge unter Hunderten. Und der Psychotest, meines Wissens nach, habe ich den danach nicht mehr wieder gesehen.
Gut, das ist ja auch eine fast alltägliche Situation. Ja. Ich mache jeden Tag Psychotests.
Ja. Und große Knalls.
So, ihr habt eure Fragen gestellt. Übrigens, William Shatner, der Darsteller des James T. Kirk, der ist jetzt 95, wenn ich richtig, krass, wenn ich richtig informiert bin. Und der bringt gerade ein Metal-Album raus. Also, das ist, der ist immer noch, der lässt sie nie unterkriegen. Das war die dritte Runde. Und das heißt, jetzt wird es sehr aufregend, denn Eva und Ralf, wir werden nun feststellen, ob die Welt der Menschen wirklich fallen wird. Eure Zeit ist gekommen.
Das große Finale.
So, ich fühle mich, als wären wir wirklich in der Sternzeit 622 irgendwas angekommen nach diesen ganzen Reisen durchs Weltall.
Ja, ich bin auch so ein bisschen aus der Puste, sag ich ehrlich. Aber gleichzeitig finde ich, dass man total energetisiert wirklich und auch angefüllt aus diesen Runden rausgeht, weil euer Nerd-Fieber wirklich ansteckend ist.
Und wir haben ja nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Also ich bin wirklich sehr dafür, dass wir noch eine Star Trek-Folge machen.
Jetzt gucken wir aber erstmal, bevor du hier die großen Flüge auspackst, Ralf, wollen wir doch erstmal gucken, ob du überhaupt heute was gelernt hast. Denn ihr habt heute eine Menge erfahren und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist davon hängen geblieben. Und wir starten mit Team Eva. Das heißt, Ralf, du musst leider rausgehen. Oh. Sebastian, Eva, Sebastian, ich gebe dir jetzt hier, wir haben hier fünf Fragen, die du jetzt Eva stellst. Und Eva, ich bin sehr gespannt, wie
ich
bereit
auch.
Du bist.
Ich habe immer bei diesem Format auch direkt so vorweg so ein schlechtes Gewissen, weil Sebastian war ein so guter Nerd-Trainer und trotzdem habe ich das Gefühl, was, wenn ich jetzt was durcheinander werfe oder mir Sachen nicht mehr einfallen. Also ich entschuldige mich vorweg.
Nein, alles gut, Eva.
Ja, warte
danke,
mal ab.
Danke für die Blumen.
Vorweg will ich nur sagen, du hast natürlich absolutes Notizguckverbot.
Ja, ich habe es hier schon umgedreht. Das ist, ja.
Okay, dann Sebastian, leg los.
Eva, verrat mir doch, ab wann lief die erste Star Trek-Serie im Fernsehen?
1966.
Das ist richtig.
Sehr gut, erster Punkt.
Katsching.
Yeah. Wie ist die Seriennummer des Vorläuferschiffs der USS Enterprise NCC 1701?
Das war dieses Experimentierschiff, von dem du mir erzählt hast. Und ich habe mir X gemerkt. Experimentieren. NX01.
Würde ich gelten lassen.
Okay,
das ist richtig.
Ja, sehr gut. Wenn ihr es beide gelten lasst, habe ich recht.
Apropos NX-01. In welchem Jahrhundert fliegt die NX-01, also besagt der Vorgänger der USS Enterprise?
Da waren wir noch frischer, als wir das besprochen haben. Im 21. Jahrhundert, oder? Na, davor.
Das ist leider falsch.
Ah, okay.
Also es steht ein 21 vorne, aber es ist das 22.
Ach so, das ja. Shit. Ja.
Wie heißt der antagonistische Bruder von Android Data?
Law.
Ja.
Richtig, ach, korrekt.
Und wie viele richtige Lösungen gibt es für den Kobayashi-Maru-Test?
Das ist eine tricky Frage. Auslegungssache. Eigentlich keine, aber einer hat sich mal selber umgebracht und einer hat geschummelt. Und offenbar galten beide in der Serie als bestanden. Aber wenn wir mal streng sind, gibt es eigentlich keine richtige Lösung.
Ist das deine finale Antwort?
Ja.
Richtig, ah. Es gibt keine Lösung.
Ja. Yay.
Danke, super.
Sehr gut.
Ja, das lief ja.
High five.
Ja, wow.
Das lief ja ganz gut. Aber wir gucken jetzt mal, wie die anderen performen. Ja. Deswegen holen wir die wieder rein. Jetzt habe ich Ralf und Rebecca hier bei mir, das andere Team, das hier heute versucht hat, alles zu lösen. Und auch für euch. Ich habe fünf Fragen, die Rebecca jetzt Ralf stellen muss. Und wir müssen feststellen, wie viel hat Ralf in der heutigen Show gelernt.
So, Frage 1. In welcher Star Trek-Serie trennt sich erstmals die Untertasse vom Raumschiff?
Das war in Das nächste Jahrhundert.
Korrekt, sehr gut.
Frage 2. Deep Space Nine ist die wievielte Serie innerhalb der Star Trek-Reihe?
Das muss die vierte sein.
Richtig. Also kannst du natürlich auch antworten, Rebecca, okay. Aber es ist absolut richtig.
Ich wollte diese Aufgabe dem Notar nicht abspenstig
vielen
machen.
Vielen Dank. Nein, ich bestätige das dann einfach immer.
Okay. Wie heißt der böse Bruder von Android Data?
Lore.
Ja.
Korrekt.
Frage 4. In welchem Film stirbt Spock zum ersten Mal?
Die Rache des Khan.
Lass mal das zählen.
Also The Wrath of...
Ja.
Der Zorn des Khan.
Ah, ja.
Der okay. Zorn des
Khan. Dann können wir es jetzt noch gelten lassen.
Genau.
Ich komme immer so durcheinander mit Englisch und Deutsch und so.
Ja, klar, natürlich.
Und Frage 5. Wer hat Data erschaffen?
Das ist ein Name.
Mhm.
Den weiß ich nicht.
Dr. Noonien Sung.
Ah, ja. Noonien Sung. Mist.
Schade, Ralf.
Ja. Aber hey.
Aber ihr habt super performt.
4 von 5.
Ja, ich fand es
sehr gut.
Ja.
Vielen Dank.
Du hast viel gelernt heute.
Ja.
Und das heißt, wir holen jetzt die anderen rein. Und jetzt wird es natürlich sehr spannend.
Oh.
Das waren erstmal die Fragen von den Nerds an die Nerds to be. Und jetzt wird es natürlich nochmal spannend, denn jetzt kommt die allseits gefürchtete Buzzer-Runde.
Ich mag es, wie du diesen Buzzer schon so an dich nah ranziehst.
Ja. Ich hab das optimiert jetzt über die letzten Folgen, den idealen Abstand zwischen Tischkante, Ellenbogen und Buzzer. Wir werden sehen. Guck, aber du hast ja auch deine Technik. Du stützt da schon den Buzzerarm mit deiner Hand ab. Das, ja.
Damit der Winkel.
Mhm. So ja, schauen wir mal, was uns das bringt.
Also wir haben hier heute wirklich schon sehr starke Performance gesehen. Ich muss sagen, bis jetzt habt ihr sehr gut aufgepasst und habt sehr gut abgeliefert. Also anscheinend trifft diese Lore Star Trek und dieses Thema hier auf fruchtbaren Boden bei euch beiden. Aber jetzt geht es natürlich um die Wurst. Jetzt wird hier gebuzzert. Jetzt geht es um Schnelligkeit. Wer kann das Wissen am schnellsten abrufen? Ihr beide müsst buzzern. Eure Nerd-BegleiterInnen müssen euch zugucken und hoffen, dass ihr richtig antwortet. Eure Buzzer funktionieren auch nochmal. Eva.
Ralf.
Das sind funktionierende Buzzer. So haben wir uns das vorgestellt. Jetzt geht's los. Wer zuerst buzzert und richtig antwortet, kriegt den Punkt. Und die erste Frage lautet, wie heißt die oberste politische Position bei den Klingonen?
Eva.
Kanzler.
Richtig.
Wow, sehr gut.
Ja, politische Systeme.
Das ist dein Ding.
Den kann ich.
Die zweite Frage lautet, in welcher Star Trek-Serie ist der Doktor ein Hologramm?
Ralf. Star Trek Voyager.
Richtig. Korrekte Antwort. Nächste Frage. Wie heißt der Klingone, dessen Liebesgeschichte in Deep Space Nine gezeigt
Eva.
Wird?
Eva.
Worf.
Richtig. Das ist Worf. Vierte Frage, vorletzte Frage. In Star Trek gibt es kleine pelzige Mäuse.
Ralf. Tribbles.
Eben, draußen in der Pause. Dann hat Ralf so zu mir gesagt, Eva, soll ich dich abfragen? Und ich war so, was soll das jetzt? Was ist das schon wieder für ein Psychospielchen? Dann hat er gefragt, wie heißen die kleinen Wollmäuse?
Siehste? Und
ja, da kommt's.
Wie gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich meine,
toll für
bringt
dich.
Dir jetzt nichts. Aber
okay, wir kommen zur letzten Frage. Bin gespannt, ob ihr die auch vorbereitet habt. An welche literarische Figur ist Captain Kirk angelehnt?
Ralf. Nathaniel Hornblower.
Ja,
Horatio Hornblower. Ja,
es ist Horatio Hornblower.
Durfte er korrigieren?
Ich war wirklich
richtig. Ja, du bist der Shownotar.
Also ich habe jetzt gerade eben schon mal eine Korrektur durchgehen lassen, deswegen muss ich die jetzt auch durchgehen lassen. Was? Es ist wie...
Im Bass meinst du?
Ne, so, ja, Bass? Es ist so wie wenn Butterbrot auf den Boden fällt. Das ist die 5-Sekunden-Regel. Da geht das.
Vielen Dank.
Du hast einen Begriff.
So. Das bedeutet aber, wir haben die Buzzer rum. Ihr könnt die Hände wieder von den Buzzern nehmen. Die sind so, ihr habt schon so weit nackig.
Ja.
Ihr seid schon sehr angespannt. Also, passt auf. Ich habe jetzt hier die ersten Punkte-Analysen vor mir. Wir werden ja gleich noch ins Fact-Checking gehen. Da wird es ja dann nochmal ein bisschen anders. Aber der Punktestand bis jetzt ist, Team Eva hat 6 Punkte, Team Ralf und Rebecca hat 7 Punkte. Hauchdünner Vorsprung.
Das heißt gar nichts.
Aber das ist jetzt erstmal die erste Punktefrage.
Sebastian, damit können wir arbeiten. Ich bin zuversichtlich.
Jetzt kommt aber der Faktencheck.
Der Faktencheck.
Da haben wir natürlich genau drauf geachtet, War da alles richtig, was eure Nerds euch erzählt haben? Oder hat sich da hier und da ein kleiner Fehlerteufel eigentlich? Ihr wisst, der Faktencheck bei Battle of the Nerds ist immer besonders streng. Ja. Hier muss alles stimmen, was unseren beiden Anfängern gelehrt wird. Deswegen gucken wir ganz genau hin. Es gibt für jeden Fehler, den ihr gemacht habt, einen Punkt Abzug. Aber es gibt eine Neuerung in dieser Staffel, denn wir haben jetzt einen sogenannten Rettungsring. Das heißt, ich gehe jetzt gleich Fehler für Fehler durch. Wenn ihr, liebe Nerds, das Gefühl habt, oh, das kann ich sofort korrigieren, dann könnt ihr euren Rettungsring werfen. Ihr habt einen Rettungsring. Dann könnt ihr den werfen, weil manchmal macht man Flüchtigkeitsfehler. Dann könnt ihr es sofort on the fly korrigieren und dann wird die richtige Antwort gewertet und ihr kriegt keinen Punktabzug. Wenn ihr allerdings zu lange wartet, euren Rettungsring zu werfen, dann verfällt er eventuell, weil dann gar keine Fehler mehr kommen. Und ihr kriegt jetzt die Buzzer, liebe Nerds. Das heißt, wenn ihr den Rettungsring werfen wollt, einfach buzzern. Es geht los mit Team Ralf, Ralf und Rebecca. Und der erste Fact, der uns im Fact-Checking aufgefallen ist, den wir hier besprechen und als Fehler werten müssen, ist folgender. Rebecca hat gesagt, Lore sei ein Duplikat von Data.
Der Rettungsring.
Ja, genau. Also eigentlich ist er nicht wirklich ein Duplikat, aber die Episode, in der er zum ersten Mal auftaucht, heißt das Duplikat. Er ist sehr ähnlich, aber er ist das erste Modell, während Data das zweite Modell ist, um das es da geht. Aber die sehen sich tatsächlich auch sehr ähnlich. Also von dem her ist tatsächlich so ein bisschen Auslegungssache, aber sie sind tatsächlich nicht identisch.
Das kann ich gelten lassen, dann ist dieser Punkt gerettet, weil eigentlich das ist, dadurch, dass Lore der erste ist, ist Data eigentlich ein Duplikat von Lore und nicht Lore ein Duplikat von Data. Das ist der Twist an dieser, aber das hast du ja richtig erklärt,
aber
Lore war
gerettet.
Der erste.
Ja, muss man wirklich sagen.
Der Punkt ist gerettet.
Du kannst jetzt entspannt zurücklehnen, weil
es gibt keinen Rettungsring mehr.
Vor allem, es war so ein richtig, muss ich wirklich sagen, Frau Doktor, so ein richtig intellektueller Fehler von, sorry, aber die Folge heißt ja so, also es ist wirklich ein strenger Faktencheck, da muss ich wirklich auch meinen Hut ziehen.
Ja, das ist das strenge Fact-Checken, ja. Denn es gibt noch einen Fehler bei euch in der Runde. Du hast gesagt, Rebecca, Wesley Crusher hat den Kobayashi Maru gemacht. Das stimmt aber nicht. Er hat den Psychotest gemacht.
Ach,
er hat
stimmt.
nicht den Kobayashi Maru gemacht, sondern den anderen großen Star Trek-Test. Das müssen wir leider als Fehler werten. Ja. Aber das ist auch alles, was ihr an Fehlern habt. Damit sind wir durch sehr früh den
Gleichstand. Was heißt denn hier sehr gut?
Ja, es wäre schlimm, wenn wir jetzt zwei Fehler gemacht hätten, dann wäre es nicht
weil
mehr
Sebastian
gleich.
Weil Sebastian ja vermutlich keinen.
Ich gehe davon aus, dass du keinen Fehler gemacht hast, Sebastian.
Dieser also Druck.
Guck mal.
So, wir kommen
auch bei dir davon ausgegangen, aber.
Wir kommen zu Sebastian.
Ja.
Auch verschiedene Dinge erzählt. Es gibt eine Sache, die du erzählt hast, da müssen wir kurz reingehen. Und zwar geht es um die Crewgrößen der Enterprise. Du hast gesagt, die Enterprise hat, wenn ich das richtig erinnere, ungefähr 400 als Besatzung und so. Das Problem an diesem Fact ist, dass sich da der Kanon und die Lore extrem widersprechen. Und es ist nirgendwo so 100% genau angegeben. Aber deswegen werten wir es nicht als Fehler. Dann gibt es aber einen anderen Fact, den du gesagt hast, nämlich über Jim Kirk und seine Verflossenen. Und du hast gesagt, dass alle Verflossenen, die Kirk wieder getroffen hat, Akademikerinnen sind. Und das ist sehr glücklich gerettet, denn es stimmt. Aber er hatte viel mehr und er hatte sehr viele Frauen, die keine Akademikerin waren. Aber alle, die er wieder getroffen hat, waren Akademikerinnen.
Das meinte ich.
Was also, ist das hier absolut, für ein absolut. Thrill, den du hier mit uns...
Der Nils will nur die Rettungsringe provozieren.
Willst du jetzt hier Rettungsringe provozieren für was gar nicht zu retten ist? Was machst du mit dem armen Mann?
Okay. Wir müssen ja ein bisschen Spannung halten.
Ich merke schon.
Das war das Fact-Checking eures Teams. Das bedeutet...
I knew it!
So, das bedeutet, wir kommen jetzt hier einmal zum finalen Punktestand und der sieht folgendermaßen aus. Team Eva, Punktzahl vor Faktencheck waren 6 Punkte. Faktencheck hat ergeben, kein Fehler, kein Rettungsring, nichts wurde gebraucht, nichts wurde abgezogen. Endpunktstand 6 Punkte für euch beide. Kommen wir zu Team Ralf. Eure Punktzahl vor dem Faktencheck waren 7 Punkte. Im Faktencheck gab es 2 Fehler, aber ein erfolgreicher Rettungsring wurde geworfen. Das bedeutet, auch euer Endpunktstand sind 6 Punkte.
Super.
Das heißt, wir haben jetzt hier 6:6 Punkte und deswegen wird es jetzt Zeit für die allseits gefürchtete
Ich spüre ein Kobayashi Maru auf uns zu kommen.
Die Schätzfrage.
Das ist ja so selten, als würde Ostern, Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag fallen, dass wir hier auf eine Schätzfrage zurückgreifen müssen. Aber es macht es natürlich spicy. Und das heißt, die Nerds haben jetzt Block und Stift, damit ihr die Antworten aufschreiben könnt, damit die anderen nicht sehen, was ihr als Antwort habt, weil sie ja gleichzeitig abgefragt werden. Und dann werden wir sehen, wer von euch am nächsten dran ist. Der hat dieses Spiel gewonnen. Die Schätzfrage lautet wie folgt. Die USS Enterprise NCC-1701D aus Next Generation ist ein gigantisches Schiff der Galaxy-Klasse. Über wie viele Decks verfügt dieses Schiff insgesamt? Sehr spannend, hier wird sehr intensiv nachgedacht, wie viele Decks das sein könnten.
Doch auch so telepathische
die beiden
Mächte,
Teamleader
die
sind keine große Hilfe.
Als ob du es.
Was?
Du weißt es?
Ich versuche mich telepathisch aufzuladen, weiterzuladen.
Ich habe keine Ahnung.
Und da ist die Musik gleich vorbei. Und die Zeit ist abgelaufen für die Schätzfrage. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir fragen erstmal eure Schätzergebnisse ab und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Sebastian, was hast du geschätzt? Wie viele Decks hat die NCC 1701D?
Ich habe mich für die magische Star Trek-Zahl 47 entschieden.
Ist das die magische Star Trek-Zahl?
Ja, die bauen sie immer in ganz viele Folgen ein. Ah, ja. Immer wenn irgendwas gemessen wird, wie viele, weiß ich nicht, Fahrenheit oder was sind das? 47.
Okay.
Im Zweifel immer.
Große Kölnisch-Wasser-Fans offensichtlich.
Ja, anscheinend, ja.
Rebecca, was ist deine Antwort?
Also tatsächlich dachte ich so, vielleicht hätte ich nochmal genauer nach Raumschiffklassen und deren Decks nachschauen sollen, aber ich habe jetzt einfach mal 30 geschätzt und gucken wir mal, was es tatsächlich ist.
Es gibt, ich kann euch einen kleinen Spoiler verraten. Wir haben hier als Stimmungsdeko heute im Studio, haben wir sogar ein Poster mit allen Raumschiffen und Raumschiffklassen. Da steht das sogar irgendwie klein drauf, wie viele Decks dieses Raumschiff
hat. Zu klein. Ja, Ralf, guck doch mal nach.
Zu klein. Und diese Runde, die Schätzfrage und damit diese Folge Battle of the Nerds hat gewonnen Team Eva.
Der goldene Fun Fact.
Denn es sind 42 Decks.
Wow. Wow.
Super.
Da gab es dann einen wahrscheinlich einen Bezug zu Per Anhalter durch die Galaxis. Es sind 42 Decks.
Boah.
Und die andere magische Zahl.
Aber wie knapp es auch dazwischen jetzt war, zwischen euch beiden.
Wahnsinn.
Da ist
das bedeutet, der Wanderpokal geht dieses Mal an Eva, an Team Eva.
Herzlichen Glückwunsch.
Warte, was ist die Star Trek-Musik?
Denn natürlich kriegt auch Sebastian seine Version des Pokals, um ihn sich zu Hause hinzustellen. Unser Star Trek-Champion in dieser Folge Battle of the Nerds. Ein Riesenapplaus, herzlichen Glückwunsch.
Das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank.
Ich hoffe, du nimmst den Preis an.
Ich nehme den Preis an. Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Rebecca, vielen Dank. Wie geht's dir jetzt? Ärgerst du dich? Nein.
Nein, nein. Ich meine, das war eine Frage, bei der wusste ich, wenn sowas in der Art kommt, das ist eher so eine von Lücken, weil ich mich mit anderen Themen auskenne. Und außerdem habe ich mich sehr gefreut, das quasi auch gemeinsam mit Sebastian zu machen, weil wir einfach völlig unterschiedliches Wissen haben, das sich in der Mitte perfekt ergänzt.
Das stimmt.
Von dem her war das einfach sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht.
Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
Ja, danke schön für die Einladung. Und ich muss auch sagen, das mit den Decks oder überhaupt mit so Raumschiff-Technologie, das ist auch mein blinder Fleck. Also das war jetzt wirklich Scheißhausglück.
Aber selbst ein blindes Huhn. Nee, ich fand's auch richtig toll. Und das, was du gerade gesagt hast, Rebecca, ich finde, ihr habt euch auch so toll ergänzt in den unterschiedlichen Blicken, Zugängen, die ihr zu diesem Lore habt. Das war für mich als absolute Newbie ja richtig bereichernd. Vielen Dank euch. Danke.
Danke euch.
So, und das war's jetzt auch erstmal mit unseren Weltall-Eskapaden, oder Ralf?
Nicht ganz. In der nächsten Folge gehen wir nochmal eine Nummer tiefer rein. Wir widmen uns nur nicht dem Ganzen drumherum, sondern vor allem einer besonderen Spezies.
Oh nee, sag jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie kleinen grünen Männchen begegnen oder so.
So klein sind die gar nicht. Mach dich bereit, Eva, für unseren ersten Alien-Kontakt.
Okay, Moment. Braucht man dafür irgendwie, braucht man da was? Muss ich was anziehen? Braucht man Equipment? Bringen unsere Nerds das mit? Da muss man sich doch vorbereiten.
Du musst nur auf dein Gesicht aufpassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Battle of the Nerds.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar ich, Nils Bokelberg. Nerds Sebastian Göttling und Rebecca H. Mit einem Gastauftritt von
Jean-Luc Picard, Captain der USS Enterprise Sternflottendienst Nummer SP-937-215. Ernst Meinke. Es ist möglich, keine Fehler zu machen und trotzdem zu verlieren. Das ist keine Schwäche. Das ist das Leben als Nerd.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists: Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtin. Ergänzende Produktion: Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Grabert. Redaktion Pool Artists: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlag. Fact-Checking: Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur: Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur: Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur: Christian Koster-Zahn. Executive Producer Pool Artists: Maria Lorenz Bokelberg und Frieda Morisch.
Das Portal. Willkommen in der Zukunft.
Bewohner der Erde, bitte herhören.
Mit den Science-Fiction-Hörspielen der ARD beamen wir euch jeden zweiten Donnerstag in weit entfernte Galaxien, Paralleluniversen oder futuristische Welten.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Koloss gesehen. Größer als Planeten, mächtiger als Imperien, schöner als jedes bekannte Sonnensystem und hässlicher als jeder vernarbte Asteroid.
Ob künstliche Intelligenz...
Haben Sie die Schnittstelle amputiert oder was?
Die 30 Minuten sind um.
Raumschiffe, Roboter, Zeitreisende oder Aliens...
Wir werden fragen. Ihr werdet antworten.
Was zum Teufel ist das?
Keine Ahnung.
Hier erwarten euch Zukunftsvisionen für morgen und übermorgen.
Legen Sie einen von den Datasuits an und schnallen Sie Ihren iPhone fest.
iPhone? Ah, das da, ja.
Das Portal. Der Science-Fiction-Hörspiel-Podcast in ARD Sounds. Jetzt merken und nichts verpassen.
Los, starten wir unser Imaginationsprogramm.
Na, was ist das für ein Eindruck?
Irre. Ist einfach irre. Ein herrliches Gefühl.